rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge für die regelmäßigen Hörer unter euch. Wie hat es euch gefallen? Wir haben ja letzte Woche die Episode mit Max und Johnny gespielt, dass wir jetzt den Running-Kanal launchen. Ich bin gespannt, wie das ankommt und ich freue mich für all diejenigen unter euch, die normalerweise sehr im Radsport drin sind und sich das Gelaber von Lennart zu seiner Laufperformance nicht mehr anhören müssen.
Darf ich jetzt nicht mehr in dem Podcast hier darüber reden? Muss ich in den anderen wechseln?
Aber du musst in den anderen wechseln, musst ein Gast im anderen Podcast sein. Wir haben halt Feedback bekommen von manchen, die finden es voll geil, also dass wir das hier drüber gesprochen haben. Und alle sagen, so könnte man aufhören mit Laufsport. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach einen komplett neuen Kanal.
Auch gut, dann reden wir jetzt hier heute über Radsport.
Sehr gut. Genau, was haben wir also auf der Agenda? Wir haben jetzt vor zwei Wochen das letzte Mal gesprochen. Das heißt, dazwischen ist schon echt viel passiert. Wir hatten die Dauphiné Libéré.
Das ist 2004 von dir. Dauphiné Libéré ist...
Ich weiß, ich hatte die haben...
Wie viele Namen hatten wir? Wie viele Namen kennst du? Ich kenne jetzt mittlerweile drei.
Ja, drei dann halt. Ich weiß nicht, wenn sie gefragt haben. Ich glaube, ein Spoler von einer Teams, der meinte so, ja, Dauphiné Libéré fahren wir. Die haben gefragt, wo fährst du gerade Radrennen? Keiner hat es richtig ausgesprochen, alle haben Dauphiné gesagt. Ronalp.
Also in deiner Stelle würde ich es ablesen, bevor du es hier Freestyle versuchst. Da ist noch Tour, was mit Avon irgendwas.
Avon Ronalp. Auvergne Ronalp. Also ehemals Dauphiné hatten wir, dann Tour de Suisse läuft aktuell, gibt es so vielleicht ein paar die ersten Erkenntnisse von Pogacars Trainingseinheiten. Dann haben wir ein paar Stürze von diversen Fahrern, die hätten bei Tour vielleicht auch eine wichtige Rolle spielen sollen. Und wir haben heute das Thema Beat the Heat. Aus aktuellen Anlässen haben wir das Thema Hitze mitgebracht, was das mit deinem Körper macht, was es bedeutet, worauf du achten solltest.
Gut, dann rauschen wir mal durch die Themen, weil ich glaube, das ist
physiologische Thema. Das oder drei Stunden Podcast.
Wird auf jeden Fall ein bisschen was in Anspruch nehmen. Irgendwas Berichtenswertes auf dem Rad passiert in letzter Zeit bei dir?
Bei mir? Boah, ich glaube, mein Powermeter spackt.
In welche Richtung?
Nach oben. Aber dann, super. Ja, schon, sieht geil aus. Aber keine Ahnung, ich kalibriere das ständig und ich fahre dann und denke mir so, nee. Und dann fahre ich dann halt und denke mir so, ja, gut, aber dann manchmal dann doch. Und ich bin die Tage, wollte ich 4-8-Minuten-Protokoll fahren, schon lange kein Intervall mehr gefahren und fahre halt los wie der letzte Ochse, weil ich dachte mir, mein Powermeter stimmt halt nicht, weil es viel zu viel war. Und dann bin ich im zweiten Satz aber so hart eingebrochen, dass ich dachte so, warte mal, vielleicht war es jetzt zumindest nicht ganz so weit weg.
Top.
Ich bin das erste 8-Minuten-Intervall nur 7 Minuten gefahren.
Ja.
3,99.
Ja.
Hatte gedacht, das fühlt sich eher an wie 3,60, 3,70. Danach bin ich aber 3,75 gefahren, dann 3,40 und dann konnte ich nicht mehr. Und irgendwie war das dann, egal was es war auf jeden Fall sehr intensiv und es hat irgendwie einen Reiz gebracht, aber ich verstehe es nicht.
Ja, beim zweiten bist du wie lange gefahren dann?
Da 8 Minuten, beim ersten 7.
Warum bist du beim ersten 7 gefahren?
Weil Beine zu war und ich wusste, okay, wenn ich jetzt auch eine Minute durchziehe, dann mache ich ja gar nichts mehr.
Gut, also du hast schon im ersten Satz gemerkt, dass dein Powermeter doch wahrscheinlich stimmt.
Ja, zumindest das Gefühl, wie zu die Beine waren, könnten reflektieren, dass das schon stimmt. Aber auch 8 Minuten 400 Watt zu fahren, wäre für mich auch crazy. Ja, wäre schon ein nahezu All-Out-Effort, aber es beschreibt auch so ein bisschen meine Entwicklung danach.
Okay, ja.
Naja.
Also meine Raderfahrung in letzter Zeit
ist überschaubar.
Sehr überschaubar.
Du nimmst dein Fahrrad, habe ich gehört, als Stadtrad zum Tennis.
Ja, ich war auch bei einem Social Ride.
Ah, ja.
Da hatte ich einen 98er Durchschnittspuls. Das war auch nicht so ganz, ich finde meine Rolle nicht im Radsport gerade.
Wo bin ich?
Wo bin ich denn? Ich bin total lost.
Ein Ex-Racer, der jetzt zu Social Rides geht.
Boah, ich bin tatsächlich vor ungefähr einem Jahr das letzte Radrennen gefahren.
Ach krass, jo.
Also letztes Jahr in Limburg.
Stimmt, da bist du noch gefahren.
Ich bin Zweiter geworden. Aber krass. Ich hätte fast gewonnen, ey. Das ärgert mich im Nachhinein, wenn das jetzt wirklich so mein letztes Rennen
wäre. Hättest du einfach aufgehört jetzt auch komplett.
Ja, dann habe ich ja so. Aktuell bin ich jetzt Amateurfahrer. Ich habe jetzt noch keine großen. Ich bin einfach nicht genug Rad gefahren, als dass ich mir zutrauen würde, ein Radrennen zu fahren. Und ich habe ein neues Rad.
Ja.
Und da sitze ich noch nicht so gut drauf.
Ja, das war ein Prozess letztes Mal. Leute.
Da muss ich halt echt noch einen längeren Vorbau oder ein längeres Cockpit kriegen, damit ich da das Gefühl habe, ich kann wieder den Druck aufs Vorderrad bringen in einer Kurve, weil so würde ich jetzt, glaube ich, gar kein Rennen fahren, vor allem nicht bei den Amateuren, weil ich da schon gehört habe, da wird schon ein bisschen wilder gefahren.
Es wird wilder gefahren, die Leistungsfähigkeit ist halt sehr heterogen, teilweise sehr, sehr hoch. Das ist das Weird an diesen Rennen. Es wird zwar wild gefahren, das heißt, du kannst mit Rennintelligenz sehr viel holen, sehr viel machen, aber es wird auch sehr stark gefahren.
Ich glaube, die hebeln dich auch komplett aus, weil da passieren Dinge, die hast du nicht so richtig auf dem Schirm. Davor war ich am meisten Angst, dass ich so denke, ich bin wirklich jetzt sehr lange in der Elite-Klasse gefahren, ja, und ich kenne es im Prinzip gar nicht anders, ja, vom Verhalten der Leute. Vielleicht ist es eher noch so mit so einem Jedermann-Rennen zu vergleichen, aber ich glaube, da passieren halt Dinge, damit rechnest du nicht so richtig.
Das klingt jetzt ein bisschen arrogant irgendwie an der Stelle, aber ich sehe das ähnlich, obwohl ich keine Stiche gerade hatte in den letzten Rennen, die ich gefahren bin. Du hast ja selber auch teilweise miterlebt.
Ja, stimmt. Ja.
Und das Ding ist, das klingt so arrogant, als könnte ich es besser, aber das meine ich gar nicht damit, sondern ich weiß, ein Elitefeld ist so ein homogeneres, höheres Grundtempo, wo ich gefühlt ein bisschen zurechtkomme, als ein sehr heterogenes Tempo, wo, wenn hart abgebremst wird, wieder maximal beschleunigt wird aus den Kurven heraus und teilweise so Attacken gefahren werden, wo du denkst so, also ja, eigentlich würden die so nicht passieren und das Grundtempo fehlt. Wir haben so ganz, ganz polarized Ansatz von Training, von Rennen, die da gefahren werden.
Wo du polarized sagst,
ja,
da ist mal eine These in den Raum für eine andere Folge.
Ja.
Ist das mit dem polarized Training eigentlich vorbei?
Ah.
Haben wir ja schon mal so ein bisschen diskutiert,
ja, mit
Fueling und Zone 2 und
ja,
können wir nochmal diskutieren.
Wir hatten schon immer Ein Take dazu. Wir hatten schon immer bei Top-Fahrern, würde ich sagen, dass wir viel Volumen einfach haben. Und dann kommst du mit bei so viel Volumen, bist du eher im Medio-Bereich in der Intensität lieber dabei, als dass du halt krass polarized noch Volumen im Hit-Bereich fährst. Ich habe wie wenig Top-Athleten immer bei Strava gesehen, die wirklich so Hit-Wochen gemacht haben. Und wenn Intervalle dann so ein paar 40-20 und so, das liegt dann teilweise an dem massigen Volumen und der Intensität, die sie im Rennen halt schon haben. Das hattest du ja schon immer.
Okay, dann vertiefen wir das mal anders. Hör mir nur bei dem Wort polarized. Springen wir rein in aktuelles Geschehen, Renngeschehen.
Mhm.
Dauphiné.
Avernes Rhône-Alpes.
War ein interessantes Rennen.
Ja.
Wir wurden so ein bisschen beraubt um das Duell Paul Sexas gegen Isaac Del Toro.
Mhm.
Wie hast du das Rennen erlebt? Und was macht das mit deiner Prognose für die Tour?
Natürlich ist es natürlich, ja, also du hast absolut recht, Del Toro wirkt dann auch gerade am Ende sehr, sehr dominant. Und jetzt hat man diesen Vergleich vielleicht der anderen Top-Fahrer noch nicht direkt, obwohl er Ayuso hat schon ordentlich stehen lassen am Solaison. Das Einzige, was ich halt noch mitbringen kann an der Stelle, sind einfach seine kalkulierten Leistungswerte.
Bro, du bist ja schon richtig tief drin.
Soweit?
Gehen wir mal chronologisch durch, oder?
Okay.
Also, weil ich fand, das war ein Auf und Ab.
Ja.
Ich fand am Und ich werde auch nicht schlauer als Juan Ayuso.
Ja.
Der fährt bei der ersten Bergetappe fährt er gefühlt sehr viel mit Auge.
Mhm.
Und wartet. Auf der zweiten Bergetappe, ich habe irgendwie kurz nicht hingeguckt, auf einmal hat er die Gruppe attackiert und hat so Vorsprung, fährt dann alleine. Und dann fährt er an dem Tag danach wieder mit Auge. Und sehr, sehr, wie soll ich es beschreiben, progressiv. Also er lässt sich dann auch noch so relativ lange von Skelmose ein bisschen begleiten und versucht dann nochmal irgendwie näher zu kommen und hält dann auch ein bisschen das Tempo. Also ich bin nicht so richtig schlau geworden. Also was hältst du von der ganzen Geschichte?
Da kann ich gar nichts zu sagen. Keine Ahnung. Also ich habe dann auch keinen größeren taktischen Mehrwert darin gesehen. Vielleicht, also man könnte sagen, vielleicht probieren die ein bisschen was aus, um sich mal zu testen gerade vor der Tour, weil das ja auch schon eher eine Generalprobe sein soll für die Tour de France. Das kann man ja schon so sagen. Ich finde es interessant, zu sehen nochmal ganz ehrlich auch, wie das Team Lidl Trek einfach auch ja in der Leaderrolle harmoniert. Also war ja auch jetzt erstmal
okay, ne?
War gut. Dafür, für das, was, weil wir letztens auch nochmal diskutiert hatten, ne, mit den Fahrern, die wir da an der Spitze sehen, sah erstmal soweit echt fein aus. Und
Skelmose denkt sich wahrscheinlich, der steigt eher auf Etappe 14 oder sowas aus.
Vielleicht punkert er auch
sowas. Ja. Der versucht den mental einfach zu cracken und möglichst nah dranbleiben im GC.
Ja, ja, damit eine Rolle.
Damit eine Rolle spielen kann, aber weil der eh rausgeht.
Ja, und dann muss er, der macht den Ayuso, der muss auch dann nie ganz tief gehen, der Skelmose. Genau. Weil die anderen Teams übernehmen es ja eigentlich. Naja, auf jeden Fall, das war ein bisschen das, was mir aufgefallen ist, aber alles andere kann ich gerade wenig zu sagen. Keine Ahnung. Aber ich finde, also die Beobachtung ist absolut richtig, klar.
Erste Bergetappe war ja so ein bisschen, ich fand bei Paul Sexas, der ist so losgefahren und dachte sich, ich glaube, der hat ein anderes Ergebnis erwartet in seinem Kopf, weil der ist losgefahren und hat gedacht, ich hänge die jetzt einfach mal alle vom Hinterrad ab. Also das war mein Eindruck.
Ja,
er hat auch alle abgehängt.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen diese Naivität der jungen Fahrer?
Safe, der hat die auch alle abgehängt, außer wie gesagt, der Toro, der hing halt am Hinterrad und der sah eigentlich noch relativ entspannt aus. Ne?
Ja.
Also der war jetzt nicht so, dass er das Gefühl
hat. Der sitzt da hinten drauf und grinst sich an ab.
Genau, der sieht so immer so. Ja, als würde es ihn überhaupt nicht interessieren, was da vorne passiert.
Mm. Ja, absolut. Also Del Toro, schon aufgefallen, war glaube ich auch bei Lukas Cyclingblog in der Analyse mit drin, war Del Toro, ja, das ist vielleicht auch nur ein bisschen so eine ganz, ganz spitze Beobachtung, aber als er losattackiert hat in den letzten Etappen, hat er einfach ein bisschen Pogacar-Style sitzend das Tempo erhöht. Und nicht Del Toro-mäßig dieses Aufstehen, Hacken, Wegfahren.
Ja.
Ist das etwas, worauf die wirklich vielleicht per se achten? Weil es gab ja letztes Jahr diese Diskussion, kürzere Kurbeln, Pogacar hat seinen Tritt nochmal verändert, höhere Frequenz, fährt viel im Sitzen. Da gab es ja vor der Tour, weiß ich noch genau, gab es ja die Diskussion, somit ist vielleicht Seated Power dann am Ende sogar besser oder
so schnell wie die mittlerweile berghoch fahren, ja.
Aus aerodynamischen Gründen können wir auf jeden Fall noch sagen, definitiv, aber ist es auch in der Lage, halt aus Seated einfach eine sehr, sehr hohe Power-Output zu generieren, sodass dieser Antritt im Stehen gar nicht notwendig ist?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, die werden das sicherlich analysieren, auch was passt noch mehr zu der Physiologie. Also es kann ja auch sein, dass ein Fahrer irgendwie fährt auf eine gewisse Art und Weise und das nicht zur Physiologie. Du bist ein super Beispiel.
Ja,
dein stimmt. Hackiger Antritt oft passt eigentlich überhaupt nicht zu deiner Physiologie. Also deine Fahrweise, die musstest du ja auch bewusst ein bisschen verändern.
Ja.
Mit dem Wissen, okay, das tue ich mir eigentlich gerade selber an. Und vielleicht haben sie sich sowas auch angeschaut und gesagt, okay, weiß ich nicht, also du bildest einfach mehr Laktat, wenn du auf die Art und Weise fährst, also versuchst ein bisschen anders zu machen. Mhm. Bei den und wen Wattzahlen produzierst du vielleicht noch human viel Laktat, geh im Antritt vielleicht nicht auf die 900 und bleib bei 700. Mhm. Wie er es an dem letzten Tag gemacht hat, sah schon echt übel dominant aus.
Ja,
da ist er auf jeden
Fall. Ist auch diese, ganz kurz, dieser stiere Blick nach vorne und einfach,
ich fahre jetzt schnell. Als er losgefahren ist, ich glaube, der... Ich weiß nicht, ob ich nicht auf den Bildschirm geguckt habe oder ob es irgendwie weggecuttet war und dann ist auch wieder die Kamera bei Del Toro und Torres, glaube ich.
Ja.
Und die beiden haben schon Lücke und der geht raus, der Torres, und dann fährt der Del Toro halt einfach so weiter. Aber das ist so, der fährt auch noch irgendwie, ich habe es mir noch, fährt auch noch so ganz entspannt so um den herum. So eine ganz weiche und entspannte Ausweichbewegung, und dann ich so, und ich fahre jetzt mal weiter. So.
Ja, und das ist so, das ist so eine Dominanz, die da auch dann, ich sag mal, visuell auch rüberkommt, die natürlich extrem ist. Deswegen geht
es so auf den Sack, wenn du da hinten klemmst und du siehst den schon mit 15 Meter Vorsprung und du siehst, wie der losfährt, dann denkst du ja schon so, oh, nee.
Hab ich's mal erzählt?
Hast du einen Tag gelaufen?
Ja, hab ich's mal erzählt. Ich hatte früher, kennst du auch noch, Zwillinge, Leinhard-Zwillinge, mit ich viel trainieren war bei uns im Sauerland. Und unser Trainingsreiz bestand einfach daraus, wir kloppen einfach bergauf, Vollgas, scheppern die Abfahrt, weil haben wir uns ja verdient, so, und zwischen den Bergen kreiseln wir. Das waren unsere Trainingsanheiten. Und es war immer so, dass der eine besser war als ich und dann der zweite, der Zwilling von den Zwillingen, ein Stück dahinter war. Und wir sind quasi so wirklich von vorne, Dreierreihe, da gefahren, Berg hochgefahren. Und du kennst meinen Tritt, ich dann schon so Wiegetritt, Schalt, Wiegetritt, sitzen, stehen, Wiegetritt, der eine schon abgefallen, dann der vor mir, der Johann, der hat immer sich geschworen, ich drehe mich nicht um. Der hat sich nie umgedreht. Der ist einfach nur mit einer hohen Kadenz, teilweise nochmal einen kleiner geschaltet, fährt der. Und ich habe die ganze Zeit dahinter, habe ich einen mentalen Breakdown gehabt. Mhm. Das kann doch nicht sein. Der kann nicht so leicht da unterwegs sein. Der meint auch, er war Anschlag. Natürlich, wir sind halt hochgescheppert. So, aber der hat sich nie umgedreht.
Aber allein, dass er sich nicht umdreht, das ist ja, gibt dem anderen das Gefühl so, ich habe das so sehr im Griff, mir ist egal, was hinter mir passiert.
Genau.
Ich fahre jetzt hier meinen Stiefel. Und dann denkst du dir so, boah.
Das sind also kleine psychologischen Spielchen, die ich halt einfach so liebe auch so an diesem Anstiegen, weil du hast nicht so viel Variation, was du machen kannst, so taktisch, wenn man es mit anderen Spielsportarten vergleicht, aber das kannst du halt schon machen und jeder Fahrer, der in dieser Situation drinsteckt, versteht voll, was damit gemeint ist, so, und du bist dahinter und denkst, warum ist das für den so leicht, aber ist es nicht, er dreht sich einfach nur nicht rum, dreht er sich einmal um, offenbart er
Schwäche,
oder offenbart er nicht seine Dominanz, so, das ist ein Riesenunterschied.
Auf jeden Fall. Was können wir jetzt aus der ganzen Geschichte mitnehmen bei der Dauphiné? Kurze Unterbrechung, wir haben eine Jobausschreibung aktuell offen. Wir suchen einen Cutter und auch jemanden, der ab und an mal eine Kamera halten kann für unser Science Cycling und unser Science Running Projekt. Also wer Bock hat, Sport abzulichten und Videos zu schneiden, meldet euch gerne bei uns unter lukas@science.cc. Also Ayuso, im Vergleich zu all diesen ganzen anderen Konkurrenten da, den sehe ich halt jetzt nicht so als den großen Threat fürs GC. Der wird eine gute Tour fahren wahrscheinlich. Das Niveau ist gut, aber ich habe die Vermutung, dass da noch ganz viele andere richtig was zu sagen haben. Die einzigen direkten Konkurrenten waren dann Del Toro und der hat halt ziemlich abgeliefert. Ja. Und Paul Sexas ist natürlich gestürzt. Der konnte am ersten Tag mitfahren, beziehungsweise er ist die ganze Zeit von vorne gefahren. Del Toro ist mitgefahren, die sind zusammen angekommen. Wäre interessant gewesen zu sehen, wo der angekommen wäre, wenn er nicht gestürzt wäre, weil der hat sich ja schon extrem, also der musste ja schon einen ziemlichen Kraftakt gehen, um da erstmal wieder hinzukommen.
Und Frage dann ist auch, wie sinnig das war.
Ja, und dann ist aber schon auch, also da muss ich sagen, von der Reife her des Fahrers, das war eine sehr, sehr, sehr starke Leistung, fand ich.
Ja, definitiv. Also man muss auf jeden Fall das größere Ziel auch im Blick behalten und sich, keine Ahnung, vielleicht auch mit den Wunden, wo nicht weiß, was gerade ist, sich dann nur wegzuscheppern.
Ja.
Könnte man direkt das Bild zu Wout van Aert eigentlich aufmachen. So, eine Wunde, nee, ich sag nicht ignorieren, aber halt trotzdem weiter sich für Rennen oder weiter physiologische Spitzenperformance zu erbringen, während du gleichzeitig eine Wunde hast, die nicht wirklich zugeht, jetzt dann irgendwann nahezu Sepsis beziehungsweise halt muss operiert werden. Eine Wunde,
und dann keine Tour de France.
Und dann keine Tour de France zu fahren, genau, ja. Das meine ich halt. Ne? Und da muss man halt das große Ganze im Blick haben. Also er hätte vielleicht auch sogar direkt aussteigen können, aber vielleicht wollte auch seine Kämpfermentalität irgendwo zeigen oder sich selber das irgendwie beweisen, aber notwendig ist es jetzt bei der Generalprobe nicht so tief zu gehen mit einer Verletzung.
Ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen, wann der gestürzt ist.
Nein, das am Anfang, es ist nicht mal, glaube ich, auf dem TV-Bild, glaube ich, gewesen. Mhm. Ich habe es zumindest auch nicht gesehen. Es war relativ früh, auf einmal lag er da. Ich weiß auch gar nicht, wieso und wie und was.
Ja.
Aber jetzt ganz kurz zur Performance noch, ne? Del Toro am Grand Colombier, also der vorletzte Tag, 28 Minuten knapp, 6,52 Ethanolwatt pro Kilo. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, hat er selber, also da war schon dominant, aber selber gesagt, so ja, war nicht mein Top-Tag. Hat er auch bewiesen am nächsten Tag. Dann fährt er nämlich am Solaison 33 Minuten mit 6,67 Watt pro Kilo, einer der besten Performances und einer der ersten Profisiege auf französischem Boden für Del Toro.
Ja.
Und das wiederum, das ist schon stark. Das sind auch schon bessere Performances als das, was teilweise Pogacar dieses Jahr überhaupt in diesem Zeitraum gebracht hat. Wir haben jetzt nicht so viel von ihm. Wir hatten noch diese großen Berge noch nicht, aber wir hatten den Ovronas mit 28 Minuten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo war das noch? Das war ja
vor Romandie,
glaube ich. Genau, stimmt, Romandie, genau.
Müsste es gewesen sein.
Also richtig, da war er auch dominant gefahren, aber es waren 28 Minuten mit 6,58 Watt pro Kilo. Also Del Toro hätte theoretisch im 1-gegen-1-Duell Frage, wenn Pogacar All-Out gefahren wäre, hätte ihn da zu dem Zeitpunkt mit der Performance abgestellt. Und die Performance von Del Toro liegt auch in der Nähe von Vingegaards Giro-Leistungen, wo er auch dann teilweise am Piancavallo etc. Da vorne weggefahren ist. Also das ist der Del Toro ist ein richtig guter Fahrer gerade.
Ja, deswegen haben wir beide schon gesagt, das ist vielleicht der, wenn da irgendwas passiert, ist das der
Er hat es gesagt, er hat es ausgesprochen. Also wir werden das Ganze auf jeden Fall nochmal vertiefen, würde ich sagen, in der speziellen Tour de France-Episode.
Hat schon einen guten Eindruck gemacht. Das sah auch gut aus.
Wir werden unsere Thesen da nochmal vertiefen, aber Tour de France-Analyse, seid schon mal gespannt. Ich glaube, nächste Woche müssen wir sie machen, ne? Mhm. Direkt schon. Nächste Woche dann Tour de France-Analyse. Und da wird genau das nochmal tiefergehende Thema sein. Wie gut ist Del Toro? Ist er in der Lage vielleicht sogar? Ich sag's jetzt noch nicht. Aber das machen wir nächste Woche.
Eine lange Führung zu ziehen für Pogacar.
Genau.
Ja, und dann haben wir im Prinzip, wir haben die Leute alle aufgeteilt. Ne? Wir haben, Lipovic fährt gerade die Slowenien-Rundfahrt. Vingegaard fährt gar kein Rennen, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor der Tour noch. Ja. Und jetzt haben wir Pogacar, der Tour de Suisse das erstmal fährt.
Trainieren geht.
Die ist nur 5 Tage lang. Ganz weird.
Mhm. War auch eine Kritik von ihm.
Okay. Deswegen hat er gesagt, ich schraube die Belastung mal hoch.
Und wir müssen TSS sammeln.
An Tag 1 ist er ja da so. Also ich habe, ich weiß nicht, dass ich auf Pro Cycling Stats gegangen bin und dann war da so wie 98 Kilometer to go und das war so der eine erste Berg und das war so eine ganz, also ihr könnt euch die Etappe angucken. Und dann steht da auf einmal Pogacar alone und dann so eine Gruppe mit Roglic dahinter. Dann dachte ich mir so, was zur Hölle passiert hier?
Ja, Sprintwertung und dann einmal kurz gedacht, ich ziehe mal ein bisschen weiter, ich habe mal ein bisschen auf dem Gas und dann…
Ja.
War ja und hat so eine kleine Gruppe gebildet. Auch da, Pogacar ist ja auch da nicht, ist er wirklich losgefahren wie ein Trainingsride. Als hätte er wirklich Lap gedrückt und sagt, ich habe noch Intervalle zu tun, Leute.
Ja.
Und ist dann halt losgestiefelt in seinem Tritt und hat dann einfach komplett das Ding halt durchgezogen. Wie viel Vorsprung hat er jetzt gehabt? 2 Minuten nachher am Ende? So?
Ja, auf jeden Fall über 2 Minuten. Auf die meisten anderen irgendwie 4 Minuten. Also vermutlich muss man jetzt nicht mehr spekulieren, wer die Rundfahrt gewinnt. Aber es war, glaube ich, auch wichtig und ist auch mal so ein Statement so. Alle anderen, also Vingegaard hat beim Giro performt, seine Konkurrenten oder seinen eigenen Teamkollegen, Dauphiné, Sexas, hat gut ausgesehen, bis er gestürzt.
Ja.
Ist vielleicht auch nochmal einfach wichtig für so einen Fahrer selber, auch dann nochmal so ein Zeichen zu setzen und direkt mal.
Es wäre natürlich super spannend zu sehen, einfach wie er noch bei Bergperformances unterwegs ist, weil wie gesagt, davon haben wir einfach zu wenig Daten gerade von Pogacar, aber boah. Hast du die 5. Etappe von Tour de Suisse mal angeschaut?
Mhm, ja.
Was ist das?
Das ist, die fahren die ganze Zeit eine Runde.
Ja.
Da habe ich mich schon gefragt.
Aber dreimal Col de la Croix.
Ja, ich habe mich gefragt, ob da Leute am Ende überrundet werden.
Boah, das könnte
Weil es letzte Etappe.
Passieren. Ja.
Ja, dann fährst du wahrscheinlich nicht mehr zu Ende. Aber es, ja, die Runde ist schon relativ lang.
Ja.
Aber je nachdem, wann die anfangen, da, wenn der das Gleiche macht wie auf der ersten Etappe, dann jetzt überrundet
könnte,
er jemanden.
Jetzt könnte man, also ja, soll ich mal unterbrechen?
Ja, das war mein Statement.
Es könnte sein, so wie man Pogacar kennt, dass er jetzt nicht da Best Performance erbringen kann, auch aus einer mentalen Situation heraus. Hast du mitbekommen, was mit Urschka passiert ist? Urschka
hat den Kiefer gebrochen, ja.
Genau, gestürzt bei gleichen Rundfahrt. Das finde ich halt spannend, gerade so, das ist ja parallel. Also die Frauen sowie Männer fahren ja parallel quasi die Etappen. Und Urschka stürzt jetzt können wir über die UCI-Diskussion wieder aufmachen. An einer Bodenwelle, einen Kilometer vom Ziel, was das war. Also diese Bodenwelle, diese typischen Dinger, die man nicht sieht.
Ja.
Das in einem Finale mit einzubauen, ist halt sowieso schon eigentlich, sollte man das lassen. Wir hatten, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diesen, wahrscheinlich war es damals Jumbo-Visma, ich weiß nicht, Jumbo-Visma Viererzug. Ich glaube,
In Burgos,
wo die Bodenwelle mal vom Platz 4 40 Fahrer umgewämst hat.
Die war krass.
Die war richtig
krass. Die hat einen krassen Hebel eingesetzt, muss ich sagen.
Genau. Und so ein bisschen ähnlich sieht es auf den Kamerabildern auch bei Urschka aus. So teilweise in Helikopterperspektive ist was gesehen und hat sich dabei halt den Kiefer gebrochen.
Ja.
Da wird auf jeden Fall gut versorgt. Aber so wie man Pogacar kennt, ist das jetzt auch nichts, was ihn wahrscheinlich jetzt auch mal komplett kalt lässt. Deswegen ist die Frage, er wird schon irgendwo professionell fahren können.
Ich glaube, das ist noch kein Thema. Also ich glaube, das ist an der Etappe, wo es passiert ist, ja, waren die Rennen ja relativ parallel oder er musste danach zum Start oder sowas. Ich glaube, das beeinflusst einen dann schon.
Ja.
Aber wenn du weißt, okay, das ist der Befund, das ist alles okay erstmal, dann glaube ich, weißt du, die ist jetzt auf dem Weg nach Hause oder ist zu Hause, erholt sich, dann hast du damit keinen großen Stress.
Kieferbruch ist so scheiße.
Ja, ne? Kieferbruch ist, glaube ich, scheiße, ja. Da hätte ich jetzt ungern, muss ich sagen.
Ah, okay. Aber ansonsten würden wir es übermorgen sehen. Übermorgen? Ob Pogacar am Col de la Croix zeigt, was gerade seine Bergform hergibt.
Ja, also ich freue mich auf die Tour und auch die Analyse im Vorfeld. Das könnte echt mal eine richtig spannende Geschichte werden.
Ja, sagen wir jetzt.
Sagen wir jetzt, bevor es noch irgendwelche Ausfälle gibt. Ich hoffe, alle kommen da an und ich hoffe auch, dass das dann nicht zu langweilig wird, weil einer doch zu dominant ist. Aber ja, lass uns mal.
Aber wenn der zu dominante ein Paul Texas wäre, dann wäre es für mich fein.
Zu dominant?
Nee, natürlich wird das nicht passieren, aber wenn das so sein sollte, wäre das für mich feiner als.
Ein zu dominanter Pogacar.
Als zu dominanter Pogacar.
Boah. I don't know.
Überleg mal.
Zu dominant ist eigentlich immer scheiße.
Natürlich ist er scheiße, aber beleg mal so ein Paul Texas theoretisch oder ein anderer Fahrer. Wäre so dominant und gäbe schon relativ früh, gäbe so voll die Zeitabstände und dann müsste sich UAE mit dem Team, mit diesem Henker-Team, was sie haben, was einfallen lassen und sind permanent, wären sie ein bisschen hinterher und im Zugzwang.
Ja, wäre schon.
Ich würde es ihm nicht gönnen, aber stell dir mal vor, in der ersten Woche haben wir 2 Minuten Rückstand Pogacar. Also wäre schon, oder 2-3 Minuten. Das wäre doch eine interessante Tour, wenn er was machen müsste.
Ja, safe, auf jeden Fall, ja. Da hätte ich auch, also klar, da hätte ich Bock drauf, dann weißt du.
Ich wünsche ihm keinen Platten, aber.
Du hast auf jeden Fall relativ viel Entertainment dann.
Natürlich.
Aber das machen wir jetzt noch einmal gesammelt in der Tourfolge. Haben wir noch andere Ereignisse gehabt im Radsport? Ich glaube, wir haben letztes Mal über Lidl Trek und die ganz große Umstrukturierung gesprochen. Ich glaube, seitdem auch keine so großen. Eine Transfer-News, die bei einigen Medien als sicher war, war ja Jai Hindley zu Visma. Es ist wohl noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen hier nochmal ein kurzes Update. Red Bull scheint wohl auch zuversichtlich zu sein, dass sie ihn eventuell halten können. Und ansonsten, glaube ich, keine so großen Transfer-Updates. Ich finde ein Fahrer interessant, letztes Jahr 10. Tour, Jordan Gégard.
Ja.
Fährt dieses Jahr nicht ganz so gut, also fährt anfangs ist noch ganz gut, Dauphiné war jetzt nicht so gut, aber der geht wohl ja auch zu Lidl Trek und die haben gedroht beim Team, dass sie die Leute, die woanders unterschrieben haben, nicht mitnehmen zur Tour.
Geil.
Wo ich mir denke, so, Alter, wie wollt ihr denn dann mitnehmen?
Ja, das ist so dumm.
Als
hätten die eine bessere Option.
Ja, genau, also da denke ich mir so, ja, keine Ahnung, also sie hoffen, dass sie das Team halt retten können und drohen den Leuten, die irgendwo anders sind, also das ist so richtig 90er Jahre Radsport, öffentliche Drohungen und so weiter.
Ja, muss er ja selber wissen.
Genau, ob er jetzt die Tour fahren will.
So, muss er mal gucken, wie er sich dann präsentieren kann bei den wichtigsten Radrennen der Welt.
So, zum Thema Hitze heute.
Ja.
Da hattest du beim letzten Mal ja schon was vorbereitet.
Ja, es war ein Teil dessen, weil natürlich, wir hatten letztes Mal über Cardiac Drift gesprochen, über die Herzfrequenz während einer Trainingseinheit oder einer Performance. Und da ist natürlich Hitze auch ein Thema, hat vielleicht die meisten von euch schon mal festgestellt, dass bei Hitze die Herzfrequenz ein bisschen anders ist. Und ich habe dann letztens ein Video rausgemacht, in dem ich ganz provokant behauptete, dass man die Herzfrequenzzone doch bitte vergessen sollte. Trainiere nicht nach Herzfrequenzzone. So, ein bisschen natürlich plakativ dargestellt. Ich schaue mir als Trainer auch gerne Herzfrequenz an und auch Zeit in Herzfrequenzzone. Das stimmt schon irgendwo. Allerdings ist natürlich die Datenlage ein bisschen beeinflusst. Deswegen habe ich das Thema mitgebracht und Hitze ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was da mit reinspielt. Und ich sag mal, qua der aktuellen Situation dachte ich, das ist interessant für uns alle. Denn heute scheppert der Stern richtig.
Heute, morgen, übermorgen und auch noch die ganzen nächsten Tage wird es sehr, sehr heiß.
Warnstufe Rot.
Warnstufe Rot. Man merkt es ziemlich schnell beim
beim Draußensein.
Gut, beim Draußensein merkt man es auch. Dann merkt man es noch mehr beim Sport.
Ja.
Und ich denke, es ist mal gut, wieder ein Update zu machen. Was kann man machen? Was beeinflusst das Ganze und so weiter?
Voll.
The stage is yours.
Ja, das machst du ein bisschen einfach. Du musst mal auf jeden Fall gleich ein bisschen unterstützen.
Ein paar blöde Fragen stellen.
Genau, danke. Genau, also wir können ja mal so ein bisschen mit dem ersten Thema anfangen, was jetzt so ein bisschen auch am ehesten noch die Herzfrequenz mit reinspielt. Warum auch Herzfrequenz so viel teilweise höher ist als bei kühleren Bedingungen und was das eigentlich bedeutet. Weil die Frage ist immer so, ich habe ja schon Athleten gehabt, die sagten so, ja, heute Trainingseinheit 160er Herzfrequenz gehabt, statt 150, keine Ahnung. Und sie glauben dann in dem Moment, sie hätten intensiver trainiert.
Ja.
Aber die Leistung ist dann teilweise die gleiche. Und dann fragt man sich ja vielleicht auch so, ja, Moment mal, das ist ja wirklich eine berechtigte Frage. Wenn die Herzfrequenz höher ist, die Leistung aber gleich, ist das jetzt intensiver, weil der Körper jetzt widerspiegelt, ist es intensiver für den Körper?
Es ist wahrscheinlich mehr Stress für den Körper gewesen.
Mehr Stress für den Körper. Ist das ein besserer Trainingsreiz? Ist intensiver und mehr Stress besser?
Es kommt ja auf den Stress an, den man gerne hätte. Also das ist, glaube ich, das eine ist ja vielleicht ein zellulärer Stress in der Muskulatur oder da, wo du es haben willst. Das andere ist halt so ein gesamtsystemischer Stress. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist.
Ja.
Aber klar, die Belastung in Summe ist höher.
Das könnte man so sagen.
Aber hat man mehr Anpassungen?
Genau,
in die richtige Richtung,
die vermutlich nicht. Die Belastung ist aus sekundären Faktoren höher, aber nicht per se, weil die Herzfrequenz höher ist. Weil die Herzfrequenz, ganz ehrlich, der Muskel, das Ding läuft immer. So, das ist der ausdauerndste Muskel im ganzen Körper, den wir haben. Ein Leben lang, sprichwörtlich.
Ja.
Und klar, Gesamtstress könnte unter Umständen höher sein, aber nicht durch die Herzfrequenz. Sie reflektiert einfach nur den erhöhte Belastung, aber nicht, es ist nicht der Grund.
Ja.
Wir können mal kurz da reingehen, ein bisschen tiefer liegend. Und zwar, unser Körper hat so eine Körperkerntemperatur von um die 37 Grad. So, und das will der auch immer halten, reguliert viel hin und her. Wenn dir kalt ist, fängt es an zu zittern, du hast Muskelkontraktion, die Wärme erzeugen soll. Wenn warm ist, was passiert, wenn warm ist?
Wenn warm ist, dann muss der Körper gekühlt werden.
Muss er gekühlt werden, wie macht er das?
Indem er dafür sorgt, dass das Blut...
Boah, jetzt kommst du schon sehr tief. Mach mal einen Schritt davor einfach.
Okay, schwitzen.
Ja, genau, schwitzen. Richtig. Also Wärmeabgabe durch, schwitzen, also Konvektion und Evaporation. Evaporation ist dann halt Schwitzen und Konvektion ist dann einfach, dass im Kontakt mit der Umgebungsluft quasi ein Austausch stattfindet. Das ist der Grund, weshalb Spiegel beschlagen, warum die CO2-Kartusche kalt wird, wenn du sie aufdrehst und so weiter. Und genau, der Körper will schwitzen. Und damit das funktioniert, wird er anfangen, die Haut mehr zu durchbluten. Und das ist der Kern der Konvektion. Das heißt, ich bringe das warme Blut Richtung Haut und habe quasi Wärme an der Haut, versuche das warme Blut dort einmal zu kühlen. Wenn die Umgebungstemperatur kalt genug ist, kann sie den Körper kühlen. Wenn wir zum Beispiel 20 Grad oder 15 Grad Sport betreiben, ist der Körper voll am Aufheizen.
Ja.
Kann man mit dem Core-Sensor messen. Wir sind bei 37, 38 Grad auf einmal. Alles ab an die Haut, nach außen Austausch, wir kühlen ab. Jetzt haben wir draußen 35, teilweise 40 Grad. Kannst du überlegen, wie gut das mit der Konvektion funktioniert.
Das wird schwer.
Das wird richtig schwer. Das ist ja der Grund, warum auch so unangenehm ist in der Badewanne. Auch der Trick für Hitzetraining. Ja. Warum sogar teilweise Sauna es ein bisschen leichter ist für den Körper als Badewanne. Weil bei Sauna funktioniert das Schwitzen auch zum bedingten Teil.
Unter Wasser funktioniert das Schwitzen nicht.
Unter Wasser bedingt funktioniert das nicht. Deswegen müssen ja auch, ganz, ganz wichtig bei Schwimmwettkämpfen, ist ja Wassertemperatur ein entscheidender Punkt, wo du zum Beispiel bei Triathlon-Wettkämpfen keine Neo mehr schwimmen darfst, wenn es zu warm wird. Oder wenn zu heiße Temperaturen sind bei Schwimmwettkämpfen, dass sie auch abgesagt werden müssen, weil du wirst da nicht mehr abkühlen.
Ja.
Und erhitzter Körper ist nicht gut, das ist sehr, sehr ungesund.
Vor allem im Wasser.
Vor allem im Wasser, du merkst es nicht.
du merkst es nicht und am Ende, wenn dir da die Lichter ausgehen, hast du halt ein Problem.
Ja, voll. Also es gab einen Schwimmwettkampf in Australien, das hatte ich in meiner Recherche dann gefunden, wo genau das halt passiert ist. Das Wasser war zu warm, der Athlet ist immer weiter geschwommen, hat es halt nicht gemerkt und ist dann irgendwann halt ohnmächtig geworden im Wasser und dann war es das leider auch.
Ja.
Und genau, das heißt, wir haben jetzt warme Außenbedingungen und wir wollen schwitzen, aber der Körper merkt so, irgendwie passiert da nicht viel. Das heißt, er versucht immer weiter diese Evaporation, also Schwitzen und Konvektion weiter zu nutzen, aber es ist halt super schwer. Teilweise bis zu 2-3 Liter pro Stunde kann der Schweißverlust, also der Wasserverlust, dann bedeuten. Das heißt, der Körper fährt richtig hoch.
Ja.
Du hast schon richtig gesagt, Hautdurchblutung wird massiv angesteigert, damit wir halt diesen Austausch haben. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon den ersten Erklärungsgrund für unsere Herzfrequenzanpassung. Weil das Blut, hast du gerade schon richtig zitiert, Richtung Haut getrieben wird. Das heißt, wir haben einen massiven Shift des Gesamtflüssigkeitsvolumens Richtung Haut, Richtung Peripherie. Und jetzt fehlt das so ein bisschen im zentralen Kreislauf.
Das Blut wird dicker.
Ja, das ist dann, wenn du dehydrierst. Erstmal schieben wir es nur nach außen.
Okay.
Wenn du dehydrierst, wird es dicker, das ist richtig. Aber wenn wir es erstmal nach außen schieben, ist es nicht der Zustand sich geändert, sondern jetzt haben wir das Thema, das habe ich in dem Video dargestellt mit einer Pumpe. Stell dir vor, du hast eine Luftpumpe und willst einen Reifen aufpumpen. Wenn du die Pumpe aber nur zur Hälfte aufziehst, ja, dann kannst du auch nur die gleiche Menge Luft wieder rausdrücken. Und das passiert bei unserem Herzen ähnlich. Wenn wir nicht voll Vorlast in das Herz reinbringen können, dann können wir auch nicht so viel pro einzelnen Schlag ins System geben. Das heißt, je mehr du die Pumpe aufziehen kannst, je mehr dein Herz sich füllen kann, vorläufig mit Blut, desto mehr schlägst du pro einzelnen Schlag auch raus.
Ja.
Und Schlagvolumen ist halt ein wichtiger Trigger für deinen Körper, was darum bedeutet, wenn das nur zur Hälfte aufgezogen wird, ich gebe die Aufgabe, Lennart pumpt deinen Reifen auf, so schnell es geht, aber du darfst die Pumpe nur halb aufziehen. Das heißt, du gehst voll über die Frequenz.
Ja.
Und das macht dein Körper genauso. Er geht voll über die Frequenz, um das mangelnde Schlagvolumen auszugleichen.
Schlagvolumen kann er nicht erhöhen.
Schlagvolumen wird dann zum Teil erhöht, aber kann dann nicht weiter erhöht werden, weil die Vorlast fehlt. Du hast zu wenig Blut quasi, um es vorzulassen. Das heißt, du ziehst die Pumpe nicht richtig auf. Interessanterweise gibt es sogar den Effekt, ich habe den Namen vergessen, habe ich im Video gesagt, dass ihr intensiver dein Herz schlägt, desto effektiver ist das Schlagvolumen, weil du dann mehr Vorlast auf das Herz erzeugst. Und dann pro einzelnen Schlag quasi mehr ausgeworfen wird, bis zu einem gewissen Punkt. Dann machen wir das nicht mehr effizienter. Das kann man sich bildlich vorstellen. Jetzt stell mal vor, du hast einen Trommelstock in der Hand. Du tippst ihn auf die Trommel auf. Er ist ganz langsam und immer schneller und immer schneller. Und du merkst, der kriegt so eine Eigenbewegung. Und irgendwann wird das immer leichter, dass er diese Vibration mitgeht. Ja. So ist das ein bisschen mit deinem Herzen. Je schneller es wird, desto leichter wird es halt, mehr Last reinzubringen.
Okay.
Es gibt so einen gewissen Effekt. Das heißt, die Effizienz des Herzens nimmt erst zu und dann hinten raus wieder ab. Genau. Also erstmal dieses Umverteilen ist Cardiac Drift Ding Nummer 1. So. Und jetzt haben wir natürlich das Problem nochmal des auf der einen Seite verstärkten Körpertemperaturabgebens, also alles ins Blut gepumpt. Das passiert aber auch, wenn es kalt ist. Und jetzt hast du schon richtig gesagt, jetzt kommt der zweite Effekt und das ist dann halt, du verlierst massiv Wasser.
Ja.
Genau. Willst du erstmal dazu was sagen?
Boah, ich hab's ja alle. Ich hab's erlebt, viel.
Ja.
Ich glaube, die Frage ist erstmal, was kann man da auch gegen machen? Man will es ja nicht unbedingt. Also es leidet ja langfristig auch dann die Leistungsfähigkeit. Also zumindest, zumindest wenn du dehydrierst, ganz klar. Du musst halt schauen, dass du genug Flüssigkeit zuführst, dass du die Hydration verbesserst.
Ja.
Kannst du denn viel dagegen machen, dass der Körper das Blut an die Oberfläche schickt, an die Hautoberfläche? Hilft es, wenn du den Körper selbst befeuchtest mit Flüssigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Das sind die Hilfsmaßnahmen, die hat jeder von uns wahrscheinlich auch schon mal auf dem Rad gemacht. Wasserflasche und dann über die Beine oder Nacken oder sowas mal. Kann ich gleich ein bisschen mehr tiefer zu gehen. Aber das sind so die ersten Maßnahmen, wo du erstmal deinen Körper unterstützen kannst beim Hitzemanagement. Und zweite Thema auf jeden Fall natürlich Hydration, also das Wasser wieder aufzufüllen. Das sind die wichtigsten Themen. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst.
Ja.
Und klar, wenn wir jetzt erstmal die Möglichkeit haben, nicht auf dem Rad sitzen, sondern erstmal einfach nur in der Gegend stehen, man würde sich jetzt nicht bei 35 Grad direkt in die Sonne stellen, man geht immer in den Schatten. Also das ist erstmal so eine instinktive Schutzmechanismus des eigenen Denkens, so des eigenen Körpers. Man geht in den Schatten oder bewegt sich weniger. Aber wenn das halt nicht geht, müssen wir irgendwas halt machen, unterstützen halt den Wärmeaustausch, indem wir kaltes Wasser draufpacken können oder halt vor allem erstmal genug trinken.
Übrigens, was hat es mit so Cooling-Armlingen und sowas auf sich. Da gab es doch auch mal so ein paar Phasen, vor allem, glaube ich, im Triathlon. Ich meine, das sah auch super geil aus. Was hat es damit auf sich? Weißt du das? Ist das im Stegreif?
Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das so stimmt, was, was ich jetzt sage, aber ob das deren Intention war. Das ist auch gut, wenn man sagt. Ne? ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich sage.
Aber ich sag's einfach mal.
Klar, aber ungegoogelt. Also erstmal macht das irgendwie Sinn, wenn du Cooling-Strategien, also Cooling-Textilien hättest oder hast, die gut funktionieren. Nummer eins, du hast erstmal UV-Strahlung, was du minderst bei der Haut. Okay. Sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Nummer zwei, auch da Hitze, die Haut knallt nicht so drauf. Und Nummer drei, das ist so ein bisschen, ich glaube, wir kriegen es auch in Zukunft, wird es auch ein Thema sein. Ich glaube, nicht ganz Körper, aber zumindest ein Langarm-Einteiler werden in Zukunft mehr gefahren werden, meine Meinung, mit Stoffen und Techniken, wo Körpertemperatur, Körperwärmeabgabe besser funktioniert als mit der Haut- und Umgebungstemperatur. Mhm. Und wenn du das hinkriegst, wenn ein Stoff aktiver kühlen kann als Haut zum Umgebung, das wird ein massiver Leistungsgewinn sein. Und du hast an den Handgelenken, da wo eigentlich deine Pulsader halt langläuft, da hast du eine der effektivsten Wärmeaustauschflächen.
Ja.
Müsst ihr mal machen, wenn euch mal richtig, richtig heiß ist. Ich mache das dann immer, wenn euch richtig heiß ist. Ihr kommt zu Hause an und wollt euch mal runterkühlen. Klar, Körpergesicht ist auch schon gut, aber macht mal Handgelenke unter kaltes Wasser.
Ja.
Das geht direkt, wird das besser. Wird
direkt
das
ins Hirn.
Direkt ins Hirn. Wir haben Stirn, wir haben Handgelenke, deswegen gibt es diese Stirnbänder.
Ja, genau, diese Omnius-Bänder.
Genau,
die funktionieren ja im Prinzip, so wie du es gesagt hast, dass sie einfach besser kühlen als die normale Haut, weil sie die Oberfläche erhöhen,
genau.
Auf der dann aber Wasser evaporiert. Also du musst die Dinger auch feucht halten. Das bringt jetzt nichts, irgendwie das Ding da trocken anzuziehen.
Ja, du hast diese kleinen Steinchen ja irgendwie, ne? Und die erhöhen dann die Fläche. Das heißt, du hast mehr Austausch dort. Und wenn du das halt kalt machst, dann hast du den Wärmeaustausch über diese vergrößerte Fläche. Und genau so müsste es eigentlich einen Stoff finden, der aerodynamisch genug ist.
Das ist diese Kunst, die aerodynamisch genug, aber gleichzeitig halt irgendwie keine, das darf ja dann nicht glatt sein.
Ja.
Es muss ja eigentlich dann Furchen haben oder irgendwie, so, dass die Oberfläche sehr, sehr groß ist.
Ja.
Und das muss gleichzeitig schnell sein.
Und wenn du das hast, boah, Game Changer. Ja. Ich glaube, das wird direkt im Profisport angewendet und du bist direkt da. Und genau das glaube ich auch. Und dann kannst du auch da, glaube ich, halt nochmal viel mehr Watt rausholen, weil ich glaube, der Kampf gegen Hitze ist einer der wichtigsten. Ich glaube, jetzt war das Zitat an Lorang, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner hat vor 3 Jahren gesagt, es gewinnt derjenige die Tour oder das Team die Tour, die ihre Fahrer am kühlsten halten können. So, das ist natürlich gewagt. Sehr gewagt, weil es nicht nur darum geht, aber ein Fahrer, der Top-Level hat, wenn ein Del Toro, ein Pogacar, sonst was, wenn die überhitzen, dann sind massiv die Watts weg.
Ja.
Das ist schon klar.
Das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass da jetzt einer so signifikante Unterschiede bis jetzt hat auf dem Rad.
Mhm.
Aber klar, wenn du so Vorbereitungen hast auf ein Zeitfahren und sowas, Eisgels, Kühlwesten.
Ja, genau.
Whatsoever.
Leg mal, das gab es früher halt alles so nicht, ne? Und die Tour de France war auch da schon im Juli.
Ja, da habe ich noch so Bilder im Kopf, da schaltest du den Fernseher ein und dann sind da schon so 3 von 4 Bergen durch und dann sind so Klöden und Ulrich, so halbtote Menschen mit so Floyd Landis, Lance Armstrong und Acevedo irgendwo unterwegs. Die müssen dann noch so einen Berg hoch in ihrem Oversize-Trikot mit 2 Gängen. Good old times.
Oh, wirklich. Das war noch sogenannter ehrlicher Radsport.
Ja.
Ja. Ich habe hier da eine Studie zu, ich meine, nichts Überraschendes, aber Cardiac Drift und VO2 Max-Einschränkung.
Das ist ein Limiter.
Genau. Der Cardiac Drift an der Stelle ist ein Limiter, also Schlagvolumenabfall ist vor allem ein Riesenlimiter und ist direkt mit einer reduzierten VO2 Max korreliert das. Also Hitzebedingungen meistens auch, direkte Reduktion der VO2 Max, vor allem wenn Schlagvolumen massiv abfällt. Das ist extremst interessant eigentlich, weil zeigt einfach an, was halt noch ein gewisses Grundtempo vielleicht auch geht, aber vielleicht auch Spitzenperformances nicht mehr. Und diese Studie hat auch gezeigt, es war ein interessanter Versuchsaufbau, die Athleten sollten einen Test fahren. Und die eine Gruppe, oder einmal wurden sie dauerhaft gekühlt mit einem Fan, mit einem Ventilator. Und
mit einem Fan.
Ich habe gerade auch überlegt, so, da steht
also
jemand.
Also ein Groupie mit so einem Handtuch.
Ja, das habe ich auch im Kopf. Also ein Ventilator. Und die andere Gruppe, die gleiche Gruppe, sorry, im anderen Testdesign, wurde der Fan, der Ventilator, später erst zugeschaltet, also nachdem quasi schon ein Cardiac Drift zu erkennen war. Also
hast du mal umgebogen gekriegt?
Genau.
Ja?
Surprise kriegst du nicht.
Ah, krass.
Also wenn du einmal überhitzt und wenn du einmal diesen Cardiac Drift hast, selbst wenn auch dann die Körpertemperatur ein bisschen runtergeht etc., du hast diesen Cardiac Drift, du hast die Reduktion des Schlagvolumens und wenn du einmal da tief gehst, einmal überhitzt, bist du schlechter.
Ja.
Das heißt, das Ding ist, Leute, es ist nicht erst dann relevant, wenn ihr es dann merkt, Es ist die ganze Zeit relevant. Es ist relevant zu vermeiden, dass man so einen massiven Cardiac Drift hat. Denn wenn du ihn einmal hast, wirst du ihn nicht mehr los.
Krass. Ja.
Ja, das also, fand ich auch.
Das erklärt richtig. Vielleicht auch so einige Sachen, die du mal, also wirst du ihn gar nicht mehr los oder haben sie auch gemessen?
Kann ich jetzt nicht ganz sagen, aber du willst auf jeden Fall die Reduktion der VO2 Max, wirst du nicht mehr los.
Gar nicht mehr.
Also es ist nachweisbar, dass selbst wenn du dich runterkühlst, trotzdem die VO2 Max limitiert ist.
Ich meine einfach nur so Etappen. Letztes Jahr die erste richtige Bergetappe, wo Remco krachen geht.
Ja.
Und mit Ilan Valverde nochmal zurückkommt. Ja. Das war die Etappe, die dann, wo Pogacar am Ende auch alle zerstört.
Ja.
Da geht er fliegen, kommt wieder, erholt sich halt irgendwie und du fragst dich so, was war es jetzt? Was irgendwie so Kohlenhydratversorgung?
Okay. Ja.
Ist es was, keine Ahnung, kann es irgendwie Überhitzung sein? Und der Zeitraum war ja relativ lang.
Ja, genau.
Mit einer Abfahrt und alles. Also wenn du vielleicht 40 Minuten Zeit hast, ob das dann wieder umkehrbar ist.
Das glaube ich schon, mal ganz ehrlich, also das ist ja ein Studiendesign, das guckt sich halt viel, viel kleinere Zeiträume ein, weil die Teilnehmer, die das machen müssen, die armen Atzen, so, die haben meistens jetzt nicht 3 Stunden Testprotokolle.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das da machbar sein
kann. Überleg auch mal, wir testen jetzt hier gerade mal kurz die Überhitzung und du musst danach noch 2 Stunden weiterfahren, weil wir wollen gucken, ob sich das noch verbessert.
Oh auch sagen, so, Gott.
Weiß ich nicht.
Aber du bekommst eine Gratis-Auswertung.
Ja, eine Gratis-Auswertung und einen Gutschein für DM.
Ja, 5 Euro Amazon-Gutschein. Ja, also keine Ahnung, kann ich sagen, aber es könnte erklären, wirklich, erklären, warum das Phänomen so war, natürlich. Also was ist es eigentlich, dass die Fahrer auf einmal explodieren lässt oder auch wieder zurückholt?
Ja.
Weil die Kohlenhydratverfügbarkeit an der Stelle wird es mutmaßlich nicht direkt sein. Also du kannst natürlich ein bisschen noch schaffen, den Glykogenspeicher so leicht aufzufüllen in so einer 40-Minuten Zwischenphase, aber wenn das nicht komplett verkackt, dann wird er da nicht leer sein.
Genau, und dann wirst du auch, wenn du es komplett verkackt hast, sodass du den Leistungseinbruch merkst, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht mehr gerade biegen können, so schnell.
Ja, genau.
Dann hast du einfach zeitlich nicht genug Zeit, über die beiden Darmtransporter das Zeug wieder reinzubekommen.
Genau. Also könnte so ein bisschen diese temporären Leistungsschwankungen auf jeden Fall erklären. Und was immer noch, und das finde ich auch irgendwie, klingt fies als Zuschauer, das zu sagen, aber das macht doch auch die Tour de France teilweise so spannend, dass sie im Juli stattfindet. Dass
da einer mal so richtig krachen geht.
Naja, irgendwie schon, dass das eine Variable ist, die mit einbezogen werden kann und muss. Wie gesagt, früher, keiner darauf geachtet, alle gleich. So.
Alle explodiert,
alle irgendwie ähnlich damit müssen so umgehen. Und jetzt gehört es dazu, dass du dich halt damit beschäftigst. Und wenn das mal schief geht, temporär, wie diese High-Carb-Strategie, früher, gar kein Problem, aber es war klar, dass hinten raus nicht mehr so schnell gefahren wird. Und mittlerweile musst du dich halt entsprechend versorgen dafür.
Ja.
Schon wild.
Yo, also.
Puh. Ja.
Was ist der nächste Punkt in deiner Hitzeagenda?
So, Leute, mal kurz der Hinweis, gleich geht's direkt weiter, aber ich wollte nochmal sagen, in 2 Wochen, am 6.7. beginnt die 3. Phase unseres Ötztaler Trainingsplans. Wer auch damit am Start ist und sich ideal vorbereiten möchte, einmal die Phase 3 Ötztaler Radmarathonplan findet ihr alles hier im Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Hitzemanagement. Leistungsabfall nochmal ganz kurz zur Überhitzung. Hier nochmal Zitat, ab ungefähr 1 Grad Körperkerntemperaturerhöhung sinkt die Leistung massiv. Und zwar, Studien zeigen, 1-2% Leistungsabfall pro Grad Außentemperatur über 20 Grad ist teilweise messbar, wenn du es nicht hinkriegst, deinen Körper zu kühlen. Also, dass du schon teilweise relativ schnell Leistung verlierst, sobald es warm wird, wenn du nicht akklimatisiert bist. Wenn du akklimatisiert bist.
Also 10 Grad sind 10%.
Nee, 20 über 20 Grad, ne? Also 30 genau, also Grad.
10 Grad, also von 20, wenn du 30 Grad hast, kannst du theoretisch sogar 2% pro Grad, also 20% bis zu 30, bei 30
1-2,
Grad
genau. Also 10 Grad, sorry, 10-20%, genau, kannst du theoretisch verlieren. Und ich würde auch sagen, das stimmt sogar wirklich für Athleten, die halt nicht klimatisiert sind.
Ja.
Ich erinnere mich so ein bisschen an mein Unbound-Rennen, hatten wir, glaube ich, die Tage schon mal irgendwann drüber gesprochen. Und da habe ich wirklich massiv da an Leistung verloren. Also hinten raus bin ich mit 140 Watt gefahren, 160, weil ich wirklich nicht mehr treten konnte.
Was passiert dann bei der Akklimatisation?
Akklimatisierung passiert, dass dein Körper, das war das Wort, dass dein Körper halt anpasst mit Blutvolumenanpassung. Das ist ja auch der Trick vom Heat Training zur Verbesserung der roten Blutkörperchen. Du hast schon erstmal generell mehr Blutvolumen. Der Körper speist mehr Flüssigkeit quasi ein und hält es halt bei als Vorbereitung für die nächsten Schritte. Und einfach, ich glaube, Schweißrate ist weniger elektrolytlastig, ist ein großes Thema. Das heißt, du verlierst nicht mehr so viel Elektrolyte. Das ist eher wässrig. Mhm. Und du schwitzt, glaube ich, noch effizienter. Beispiel, Leute, die nie Sport treiben, wenn die bei generell Sport machen oder bei Warmbedingungen Sport machen, bekommen die, nicht alle, aber viele, vielleicht auch einen sehr roten Kopf. So, ja. Und früher hat mein Sportlehrer immer gesagt, roten Kopf bekommen ist nicht gut. Schwitzen okay. ist gut, weil dann ja. manche fühlten sich da unwohl beim Sportunterricht, gerade als Jugendlicher, ich schwitze und hast so ein ja. graues T-Shirt an, das ist der ganze Rücken nass. So. Nee, ist ja eigentlich was Gutes. Und dann hast ja. du aber ein paar andere, die kriegen nur rote Birne.
Ja.
So, und dann, da, rote Birne ist nicht gut.
Boah, das muss unangenehm sein, wenn du nicht schwitzt.
Ja.
Wenn du nicht gut schwitzt,
voll.
Dann stehst du mit so einem Schädel, also.
Ja. Und das, da haben wir schon die ersten Themen eigentlich auch von Heat Exhaustion oder Heat Stroke, also Hitzeschlag. Mhm. Da muss man richtig aufpassen. Das Ding ist halt maximal gefährlich, wenn du einen Hitzeschlag bekommst. Hitzeschlag ist ein echt gefährliches Phänomen des Körpers. Das ist dann, wenn du vor allem eine längere Zeit die Körpertemperatur über 40 Grad hast. Ja. Und ich habe schon 40 Grad mal gehabt, so 39 hoch. Ich bin mal ein Zwift-Rennen mit einem Anzug gefahren aufgrund einer verlorenen Wette. Auch hier war noch alles soweit okay. Aber es gibt so Anzeichen, wenn ich habe mal gelesen, wenn beim Sport jemand plötzlich komisch wird, ist das ein Notfallzeichen. Denn Sportler werden oder generell Athleten oder Menschen werden, wenn sie überhitzen, aggressiv, ja,
ja.
verwirrt.
Ja,
ja, das ist ein wichtiges Thema, weil neurologische Aktivität reduziert wird. Das ist mal ein Zeichen, dass das Gehirn schon langsam anfängt, da nicht mehr so gut, ich sag mal, in einer guten Situation zu sein. Der Darm ist ein kritischer Faktor, weil bei extremer Hitze gibt es ein Gut-Leak, also der Darm wird löchrig,
ja.
was wiederum dazu führen könnte, dass bakterielle Endotoxine aus dem Darm ins Blut geraten. Das ist Blutvergiftung, weil dein Darm löchrig wird. Weil ab
war aber schon ziemlich heiß.
Naja, klar, weil, ne, und nochmal ganz, ganz krasser Moment, ab 42 Grad denaturieren halt Zellproteine und es ja. fängt halt bei Gehirn, Leber, Niere, Darm an. Das ist natürlich super extrem, das ist klar, aber das ist, ich kann dir sagen, ich hatte die ersten Vorläufe halt bei Unbound, weil ich war maximal verwirrt.
Maximal aggressiv.
Das ging, obwohl ich war, glaube ich, ein bisschen gereizt, ja. Ich konnte nicht richtig sprechen, das weiß ja. ich noch genau. Und ich war so komisch emotional. Ich musste irgendwie bei einem Telefonat fast weinen, einfach nur aus dem Nichts. So, das war ganz, ganz weird. Und meine Zunge hat sich nicht mehr um die Wörter gebildet, wie als wäre ich komplett besoffen.
Krass.
Ja, toll, ne? Nicht gut.
Das sind so Sachen, deswegen macht man es doch.
Deswegen das Rennfahren.
Fliegt man noch nach Kansas, um einmal wieder emotional zu sein, um sich nochmal so richtig zu spüren.
Boah, das war draußen so schön auf dem Land, das war so viel geradeaus.
Das war so abwechslungsreich.
Ich habe auch eine Kuh gesehen. Ja, dieses Jahr weniger das Problem, da war nicht so warm.
Ja, bei Unbound, am Ende schon.
Am Ende schon?
Am Ende war es sau heiß. Ah, ja, okay. Das war so ja. aus, ich habe erst gefroren und dann bin ich da fast eingegangen vor Hitze. Und
wieder Luftfeuchtigkeit 100 wahrscheinlich. So,
ja, ne? Das war ganz, ganz weird.
Das ist das weird. Also, amerikanisches Wetter ist ja komplett crazy. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, also ich habe bei Apple Wetter, habe ich noch einen Vergleich, also Köln, ich habe daneben Tulsa. Und ich sag mal so, hier in Köln ist wärmer als in Tulsa, aber in Tulsa ist, glaube ich, schlimmer, ja. weil da sind 30 Grad und wenn du so Luftfeuchtigkeit 80% hast, ciao, mein Leben. Also ja. das läuft, das ist dann halt, das ist Badewanne wieder. Du schwitzt, aber es funktioniert nicht so gut.
Mhm. Ja, dann
deswegen läuft das nur.
Das wird dann immer richtig schnell richtig räudig und das ist einfach ein Grund, warum du da akklimatisiert sein musst.
Weil sonst, ja, genau.
Sonst trainierst du da und am Ende, ja, ich glaube, für alle Leute, die irgendein Ziel in einem Zeitraum haben, wo es heiß sein kann,
ja.
Ist das einfach super relevant,
ja.
das einfach so machen.
Ja, voll, voll. Das habe ich, vor ein paar Wochen habe ich es irgendwem nochmal gesagt, da habe ich eben diskutiert, so, dass da Leute Hitzetraining machen, das klingt ja schon sehr, sehr spitz so natürlich, also so, boah, ey, muss man wirklich Hitzetraining machen, aber stell dir mal überleg das Gegenszenario, das war bei mir jetzt mit Unbound der Fall, du hast jemanden, der bereitet sich über den ganzen Winter akribisch ein halbes, dreiviertel Jahr vor, der ist so auf der Rolle gefahren, der hat abends noch trainiert
nach
der
Arbeit. Der kann theoretisch 260 Watt Average fahren über...
Unnötig, Lennart, unnötig. Theoretisch Normalized Power 6 Stunden und nicht komplett Average, ich weiß. Nee, aber der hat sich dann halt vorbereitet auf so ein Event und dann im letzten Moment, weil so ein Unbound ist dann, oder Tracker, ist Mai. So, bis ja. Mai haben wir meistens nicht so warme Bedingungen. Und auf einmal, batz, 30 Grad. So, das macht alles kaputt. Und da muss man auch sagen, ja, dann mach lieber 10, 12, 14 Heat-Elemente, die ich ganz gerne nenne. Heat-Elemente ist für mich einmal Aktiv- und Passiv-Heat. Das kann Sauna, Badewanne, Aktiv-Heat auf der Rolle sein. Dann mach halt diese paar Dinger, mach ein paar Trainingstage an einer Stelle nicht, macht diese Heat-Elemente, um einfach dafür zu sorgen, selbst wenn es nicht heiß wird, es ist ja ein Pokerspiel, 3 Wochen vor dem Wettkampf, weißt du es ja nicht, aber du bist vorbereitet. Und die Athleten, die es gemacht haben, haben weniger Probleme als die, die es nicht gemacht haben.
Ich glaube, nächstes Jahr mache ich das so im April, Mai. Warte.
Okay.
Einfach ein paar Tage in die Badewanne legen, damit ich auf das Wetter hier vorbereitet bin.
Ah, stark.
Für den Alltag.
Ja, stark, stark. Ja, hier haben wir, das ist das beste Szenario hier in Deutschland eigentlich. Ich war jetzt noch, wir waren in Tracker einmal, dann war ich in Mallorca 312, war es auch einen Tag warm, aber hier in Deutschland war ja diese eine Märzwoche, aber alles andere war ja scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, vor 3 Wochen, doch, ich muss das so sagen, es war scheiße. Vor 3 Wochen bin ich bei 7 Grad morgens vor der Arbeit gefahren um 6.30 Uhr, weil ich dann vor der Arbeit was machen wollte und es war alles scheiße, das war's.
Glaube ich dir.
Ja.
Gehe ich so mit, unterschreibe ich. Das klingt richtig
scheiße. Der Mai war kalt und scheiße. Und jetzt kommst du auf einmal zu 35 Grad. Und mittlerweile geht es mir ein bisschen besser damit wieder. Aber die ersten Tage, ey, ciao.
Ja, ich bin neu. Also ich habe heute Morgen richtig Kopfschmerzen gehabt.
Ja.
Weil ich, glaube ich, einfach über 2 Tage so ein bisschen dehydriert bin.
Ja.
So ganz immer wieder so ein bisschen im Defizit gewesen. Und irgendwann merkst du so, ich habe viel zu wenig getrunken.
Ja. Und dann fängt das auch relativ schnell beim Radfahren an mit Krämpfen zum Beispiel. Und dann hast du auch wirklich, das ist dann auch Elektrolytverlust. Wir haben gerade gesagt, der Schweiß ist sehr elektrolytlastig, weil es noch nicht so getrainiert ist. Das heißt, du hast eine Hyponatremie, also zu wenig Elektrolyte. Da kann man gut mit Produkten gegenarbeiten. Also bitte nicht einfach nur Salztabletten reinballern.
Ich bitte keine Salztabletten nehmen.
Wirklich, lasst einfach mal. Lass die Salztabletten weg.
Aber ich glaube, niemand von unseren Hörerinnen und Hörern nimmt Salztabletten.
Weiß ich
nicht. Das wär ein falsches Zeichen für unseren Podcast.
Weiß ich nicht. Dann müssen wir das mal ganz konkret sprechen. Deswegen keine Salztabletten. Ja. Ich glaube, also ich verstehe, was ihr damit bezwecken wollt, aber das ist dann halt mit allem drumherum, auch mit einer Nutrition-Strategie bei Wettkämpfen, dann so viel auch Salze reinzuballern über Tabletten, das macht das ganze System so schwierig. Also wenn wir jetzt schon mal dabei
sind, ne? Da gibt es ja jede Menge so High-Sodium-Hypes. Übertreibt es nicht, schaut mal, dass ihr auf irgendwas kommt, wo ihr bei einem Drinkmix irgendwie bei 500 Milliliter Wasser bei dem Drinkmix dann vielleicht 200 Milligramm Sodium habt. Das ist vernünftig. Bei anderen Drinkmixes, die dann in die Tausender gehen oder auch so Elektrolytwasser, so lastet eher. Teures Salzwasser.
Voll. Also bis das relevant wird für euch, dass ihr wirklich Natriumverlust so stark habt, dass es zu Krämpfen führen kann oder auch andere Probleme, dann muss das schon ein Wettkampf sein, der ist extremst lang. Da reden wir wirklich mindestens von einem warmen Ötztaler oder halt anbauend. Mindestens in der Richtung. Kein 3-4-Stunden-Wettkampf. Alles andere macht es nur massiv schwieriger in der Osmolarität eures Getränks. Es macht alles irgendwie ein bisschen komplizierter. Selbst wenn ihr, Longerich war es doch, als ich im schwarzen Suit ins Ziel kam, das Ding war weiß.
Ja.
So, selbst da würde ich noch mal nicht mal sagen, dass das relevant war.
Nein, so viel Flüssigkeit hast du nicht verloren in dem Rennen und damit auch nicht so viel Elektrolyte. Also von daher, für die meisten Leute wird das erst nach sehr langer Zeit relevant. Wer dann noch mal richtig tief einsteigen, ich mache jetzt eine Werbung von einem anderen Podcast, weil das einfach genau das Ding war. Im Ministry-Podcast habe ich da mit 3 Leuten drüber philosophiert, allerdings auf Englisch, kann man mal reinhören. Unlocking Performance heißt der. Also wer da wirklich tief einsteigen will in die Geschichte, kann sich da anhören, was Robert, Julian und Paul dazu sozusagen hatten.
Ja. Hört euch das mal an und erklärt vielleicht auch manchmal massive Wassereinlagerungen in den Beinen und ganzen Kram. Habe ich auch teilweise als viel zu kämpfen mit, dann laufen die Beine einfach nicht gut und es ist dann auch vielleicht eine Ernährung, die so salzlastig ist etc. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen mit drauf achten. Also dann vielleicht die Frage, die sonst du mir immer stellst, so was können wir denn eigentlich machen?
Ja.
Pre-Cooling. Kühlen vor der Belastung. Das ist schon mal ein wichtiges Thema. Als ich zu Longerich übrigens gefahren bin, musste ich hier nochmal hin, weil ich einen Kamerahalter geholt habe, habe ich mir noch so ein Eisgel mitgenommen, direkt gefuttert unterwegs und einen Eispack in den Nacken gelegt. Das ist erstmal etwas, was man direkt machen kann. Also Pre-Cooling. Wir könnten mit Kühlwesten arbeiten.
Ja.
20, 30 Minuten vor Start mit Kühlweste. Das kennt man vom Zeitfahren.
War in Longerich im Amateurrennen, waren auch welche dabei. Die hatten eine Kühlweste an, ja.
Okay, und ganz ehrlich, wir hören jetzt mal an der Stelle auf, das zu belächeln. Das ist alles weil es ist richtig, es ist genau richtig. Er hat eine Kühlweste beim Amateurrennen, das ist Radsport 2009, zu sagen, ja, wer braucht man das? Ja, aber dann, mittlerweile.
Das ist das gleiche dumme Gelache, Carbonlaufräder, ein Einteiler.
Ja, genau.
Das vor 10, 15 Jahren.
Der fährt sich nach dem Rennen aus, sich warm, auf der Rolle, vor einer Etappe.
Ja,
mittlerweile macht es jeder.
Ja.
Also da müssen wir echt mit aufhören. Also ich verstehe voll, ich denke mal manchmal
die
auch so, aber
es ist ja richtig. Die Abwehrreaktion ist nachzuvollziehen, aber der Mann hat alles richtig gemacht.
Ja, natürlich. Genau, also wir sind gerade bei Ice Gates schon gewesen. Man könnte natürlich auch noch extremer gehen, Eis Slushy sich zuzuführen. Gibt es ja auch diverse Studien auch zu. 5 bis 7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, circa 20 bis 30 Minuten vor Start. Kalte Getränke hilft natürlich, wenn es umsetzbar ist, logistisch.
Ja.
Also warmes Getränk ist natürlich schon ein bisschen, es ist kaltes Getränk ist erstmal angenehmer, aber wenn du schon mit so einem 35 Grad gefühlt Wasser ankommst, dann ist es natürlich auch nicht ideal, ja, den Körper runterzukühlen. Und Cold Water Immersion heißt es ja dann immer in den Studien, 15 bis 20 Minuten bei 15 bis 20 Grad dann in kaltes Wasser zu gehen. Das ist halt gerade zum Runterkühlen von warmen Wettkämpfen dann hilfreich. Das würde ich jetzt nicht vor dem Wettkampf eigentlich machen, aber man kann zum Beispiel, dass ich gerade sagte, so diesen Handgelenke ein bisschen kalt machen. So, das hilft dann manchmal schon extrem.
Auf jeden Fall kann man oder muss man dann schon mittlerweile, wenn man da alles richtig machen will, einen größeren logistischen Aufwand betreiben.
Ja, ja.
Eissocken hast du ja schon genannt, haben wir bei Anbauen auch viel für die Fahrerinnen und Fahrer gemacht. Wir haben am Ende im Ziel halt Handtücher genommen, die in Eiswasser getränkt.
Ja.
Ich glaube, das kam dann auch ganz gut. Ja, also grundsätzlich.
Ja, kann ich ganz kurz mal reinspringen, weil wo packt man sich die Eissocken immer hin?
Immer in den Nacken.
Genau, denn der Nacken hat zahlreiche Thermorezeptoren, so ein bisschen wie die Stirn und die Handgelenke. Und da sind auch nahe große Blutgefäße. Das heißt, du verbesserst die Kühlung. Das ist eigentlich, wenn man sich überlegt, wie das funktioniert vom Körper, ist das voll schlau. Dann weiß man auch, wo das hin muss, das Zeug. So, ja, ist ja wirklich so. Weil da, wo halt viel, oder die, wo Blutgefäße, die großen Blutgefäße nah an der Haut sind, ne, da ist der beste Wärmeaustausch. Wir haben gerade gesagt, wir wollen Blut in die Haut transportieren. Das wird alles mehr durchblutet, damit das dann nachher schön gekühlt werden kann mit der Umgebungstemperatur. Deswegen macht es ja da voll Sinn, da halt die Dinger reinzulegen und nicht an der Arschbacke zum Beispiel.
Gutes Beispiel. Ja.
Arschbacke ist wirklich wenig durchblutet.
Ja.
Ist auch meistens, ganz kurz, aber dazu merkt man auch dann, dass es meistens kalt ist. So eine Arschbacke ist kalt. Kälte.
Ja,
man bringt da nicht viel.
Ja. Es gab auch Überlegungen, zum Beispiel eine Trinkblase zu frieren.
Oh, stark.
Aber da
das kann wohl unangenehm sein, oder?
Das kann, erstens ist das eine sehr große Fläche und ein sehr großer Eisklotz.
Ja.
Das kann Gefrierbrand natürlich auch verursachen.
Ja, ja.
Und wenn du da drauf fliegst, dann ist das auch sehr unangenehm. Deswegen
weil man an der Stelle sollte man es nicht tun.
Aber ich habe jetzt gerade mal überlegt, man könnte ja auch ein bisschen so, ich glaube, Glycerin ist das, was so ein Eiskristalle macht. So eine Glycerinmischung. Da kannst du nur nicht draus trinken. Aber du hast dann Slushy eher so hinten.
Ja, okay.
Der Slushy bleibt auch so als Slushy, weil ich finde es gar nicht angenehm, wenn das so ein fetter Eisklotz ist, weil dann frierst du wirklich die Haut weg. Aber so ein Eis-Slushy.
Ja, klar. Du brauchst eigentlich nur so eine flüssigere Schicht direkt an der Haut und aber eine komprimiertere Schicht am besten, die so.
Ja, oder wirklich wie so ein Slush-Eis.
Ja.
Da müsste ich nochmal drüber nachdenken, wie man das herstellen kann und ob man das theoretisch auch dann trinken kann.
Ja.
Aber vielleicht ist das was man da, das ist die zweite Anbauende-Idee.
Ja, verstehe ich. Nachdem
ich schon überlegt habe, eine Flüssigkeit in der Trinkflasche zu haben, um den Lehm da wegzuspülen.
So ein
Lösungsmittel.
Ah.
Hab ich hier auch
hast du nicht gesagt?
So, ja.
Ein Lösungsmittel, was Schlamm wegspült, dass man.
Ich habe vorher noch geguckt, am Abend vorher, was es da gibt, aber es kommt auf den Lehm an. 4 verschiedene Lehmsorten gibt es. Und dann brauchst du auch verschiedene Sachen, die den lösen. Aber,
echt?
Ja, aber wenn du dann aus der Trinkflasche irgendwie da einen Schluck Seifenwasser trinkst, dann hast du auch nichts gewonnen im Rennen.
Man sollte schon ganz klar markieren, was die sauber.
Dann hast du schon, wenn du das Slush-Eis in der Trinkblase hast und das theoretisch nicht trinken könntest und so eine Lösungsmittelflasche, hast schon 2 von 3 Plätzen für Flüssigkeit am Rad vergeben gegen äußere Umstände.
Ja, ja. Man muss halt direkt nach Vizio natürlich Bike anhalten, eben besprühen mit dem Zeug. Das kannst du halt machen, aber dann hast du unterwegs halt nicht viel, ne?
Ja, genau. So, jetzt sind wir von Kühlung auf Schlamm gekommen.
Ja.
Du hast berechtigterweise gesagt, was kann man dagegen machen und auch schon ein paar Dinge genannt. Hast du noch weitere Tipps dafür oder gibt es noch weitere Faktoren, die man sich anschauen sollte, die auch da reinspielen?
Hyperhydration, also vor der Belastung hat
auch vermehrt. Aber ich tatsächlich gerade sagen, du musst damit du schwitzen kannst, brauchst du ja auch was an Bord.
Ja, genau. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt, müssen jetzt auch nicht die maximalste Kohlenaufnahmerate sein, sondern einfach erstmal mehr Wasser. Wir haben ja schon gesagt, ne, dass die Osmolalität eines Getränks,
was heißt das?
Das ist nochmal die Teilchen zur Gesamtflüssigkeitsmenge, dass das auch ganz gut ist, wenn das ungefähr im Blut angeglichen ist und nicht mehr Teilchen als Flüssigkeitsmenge. Das ist so ein bisschen bei so, nur ein Gel zu nehmen hilft nicht, du musst schon Wasser dazu trinken oder eine Cola ist auch nicht ideal. Das heißt, es hilft dann mit einer Hyperhydration vor dem Rennen, also mehr trinken, auch an Wasser, dass du eine Art Wasserspeicher ein bisschen mitnimmst.
Ja.
Und das natürlich auch direkt in den ersten Stunden auch nutzen kannst, weil wie gesagt, wir haben gesagt, der Körper schiebt direkt erstmal alles nach außen. Und wenn das dann dazu führt, dass der Transport oder die Aufnahmerate im Darm reduziert ist, das ist natürlich auch nicht so ideal.
Ja, Genau. Gut. Das heißt, da einfach ein paar Pre-Hydration-Produkte nutzen.
Und nochmal, sorry nochmal für unterbrechen, aber nochmal ganz gerne auch während der Wettkämpfe Ausschau halten für Möglichkeiten, Strategien, die machbar sind. Was meine ich damit? Triathlon-Wettkämpfe zum Beispiel haben schon Möglichkeiten, da gibt es mal Schwämme zum Runterkühlen, da gibt es manchmal so einen Sprühnebel, wo du durchlaufen kannst. Das gab es bei Anbauen zum Beispiel auch. Nutze die Möglichkeiten, fahr nicht einfach in die Verpflegungsstation durch. Wenn da eine Wasser gibt, nimm dir eine Wasser, kipp sie über den Kopf drauf, auch wenn du zwei volle Flaschen hast, mach's einfach. Also das ist so dieses, was ich gerade sagte, wenn du einmal überhitzt, dann wird es schwer, da rauszukommen. Manchmal ist es möglich, aber ein Remco konnte es auch deswegen vor allem machen, vielleicht, wenn es das war, weil eine große Abfahrt folgte, klar. Und er aber auch permanent Getränke bekommen kann aus dem Auto. Wer von uns kann das denn im Rennen? Die wenigsten. Das heißt, wir müssen vermeiden, erstmal dahin zu kommen.
Ja. Und damals hat Floyd Landis schon alles richtig gemacht.
Boah. Legendäre Etappe. Floyd Landis auf was auch immer der da gefahren ist. Immer noch, meine Meinung, mit einem E-Bike. Ich bleibe dabei. Aber der hat sich den ganzen Tag ja das Wasser beim Kopf gekippt. Ne? Ja. Der ist ja nur mit einer Hand am Lenker gefahren.
Gefühlt, ja.
Nee, es ist wirklich, kannst mal gucken. Ich glaube, der fährt auch bergauf die ganze Zeit nur mit einer Hand am Lenker.
Es war auf jeden Fall krass und es war auf jeden Fall auffällig. Aber es war sehr richtig, jetzt im Nachhinein betrachtet.
Ja.
Vielleicht hat er auch einfach nur als einziger Kohlenhydrate konsumiert. Bloß nicht gekühlt. Der Mann war seiner Zeit einfach voraus.
Das wird's gewesen sein. Oscar Pereiro auf 20 Gramm Carbs gefahren und er
120,
das war die Lösung. Oscar Pereiro war bei Mauka 312 auch dabei, glaube ich.
Ja, das ist ja richtig, mit richtig vielen Legenden da Zeit verbracht. Alberto Contador.
Oscar Pereiro, Miguel Indurain.
Boah.
Ich weiß nicht, ob Sammy Sanchez dabei war. Ich glaube.
Lucas Löhr.
Auch so eine spanische Legende.
Ja, Rick war auch dabei.
Rick
die
war
zwei da. Mal die deutschen Vertreter.
Ja, ich war bei Rick im Video auch mit drin.
Ja, stimmt. Ja, it is, glaube ich, alles gesagt über das Thema Hitze, was wir heute mitgebracht haben. Ich glaube, die nächste Folge wird dann schon die Tourfolge, das hast du schon gesagt.
Oh ja.
Ich hoffe, dass es relativ schnell wieder kälter wird, damit man auch wieder besser schlafen kann. Das ist auch so ein Punkt, der nervt mit am meisten eigentlich.
Ich habe eine gute Wohnung.
Du hast eine gute Wohnung, okay. Dann beneide ich dich darum.
Ja, die ist
ich hoffe,
kalt.
Dass die auch kalt bleibt. Und ja, würde sagen, wir rappen das jetzt mal ab.
Ja.
Fange jetzt mal mit dem Tennis spielen.
jetzt Tennisplatz 35 Grad.
Da können wir direkt mal unser Wissen anwenden und uns noch ein Eisgefeuer reinzimmern.
Wir zwei gehen ohne Wasser dahin.
Genau, ohne Wasser und so im Pulli.
Oh, mega.
Gut, dann wie jede Woche wieder vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche bei der Tourfolge.
Machen wir so. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.